Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Liebe Gemeinde, wer mich noch nicht kennt, das sind aber, glaube ich, heute nicht ganz so viele. Ich bin Ralf Wittenbecher und ich bin nicht so oft am Predigen, das hat der Peter schon gesagt. Und wenn ich was predige, dann liegt es mir auch ziemlich stark auf dem Herzen. Es gibt auch eine PowerPoint, können wir die erste Folie anwerfen, bitte. Und zwar letztes Jahr zu Pfingsten. Da waren wir, also unsere Familie, mit der Anne bei Weck im Taunus, wer das kennt. Das ist gar nicht so weit von hier in Eppstein. Da gab es ein Missionsfest und auf dem Missionsfest, da wird dann immer auch schwer Werbung gemacht für einzelne Bücher. Und da habe ich mir dieses Buch hier besorgt. Unter dem Titel, wo dein Schatz ist, die Freude am Geben entdecken. Da habe ich gedacht, naja, das wäre doch mal was. Und habe das dann in der Folgezeit auch mal durchgearbeitet und habe gedacht, Mensch, das ist ganz schön herausfordernd. Und da habe ich gedacht, es ist ganz gut, wenn man das nicht alleine übt. Da gab es nämlich so ein paar Übungen, sondern dass man das gemeinsam übt. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht gibt es ja ein paar in der Gemeinde und ich werde das mal predigen. Und dann habe ich einen Termin gefunden und der ist heute. So, und jetzt gibt es auch ein kleines Teil zum Weiterklicken. Dankeschön. Ja, also der Text, um den es geht, der steht in der Bergpredigt und zwar ziemlich in der Mitte der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ja der Text, den Jesus ganz am Anfang, als er die Jünger berufen hat und in der Wüste war, dann vor einer großen Menge gelehrt hat und es war eigentlich das Zentrale seiner Lehre. Und ganz in der Mitte der Bergpredigt, die in Matthäus 5 bis 7 steht, steht folgender Vers: Wo mein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was habe ich, mein Schatz? Ah ja, okay. Aber stimmt auch, ne? Stimmt auch. Und das ist jetzt insofern das Thema heute, weil es um unser Herz gehen soll. Also es geht, worum geht's? Es geht um mich. Und es geht um mein Leben, mein Innerstes, mein Herz. Mein Herz ist mein Innerstes, was ich habe. Und das hängt auch eng mit der Frage zusammen, wo ist mein Schatz? Was ist mir wertvoll? Und woran hängt mein Herz? Und es geht auch um eine Freude, die es zu entdecken gilt, nämlich die Freude am Geben. Und das ist auch der Untertitel des Buches, die Freude am Geben entdecken. Man könnte jetzt auch in leichter Abwandlung unseres Claims formulieren, Gott begegnen, Geben entdecken, nicht Leben entdecken, sondern das Geben entdecken. Und das ist wirklich was, was zu entdecken ist in unserer heutigen Zeit. So viel mal zum Beginn. Jetzt ein paar nackte Tatsachen. Und das finde ich ziemlich aufrüttelnd. Jedes siebte Wort Jesu, das sind ungefähr 15%, was er sagt, hat mit Geld, Besitz, Weggeben an die Bedürftigen, Schätze sammeln zu tun. Und das ist mehr, als er über den Himmel und die Hölle zusammengesagt hat. So ein Ding, oder? Also das scheint was Wichtiges zu sein. Unser Umgang mit Besitz und Geld ist für Gott von zentraler Bedeutung für unser Leben. Also man kann sagen, und das ist die These, es gibt einen grundlegenden Zusammenhang zwischen unserem Leben als Christ und unserem Umgang oder unserem Verhältnis zu Geld und Besitz. Und das wird auch deutlich in Lukas 3, Vers 10 bis 14, da steht, und die Menge fragte Johannes den Täufer, was sollen wir tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der tue ebenso. Und es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an seinem Sold. Okay, ihr habt es vielleicht gemerkt, jede einzelne Antwort von Johannes hat mit Geld und Besitz zu tun, aber danach hatte eigentlich Johannes niemand gefragt. Und es ist anscheinend Gott so wichtig, unsere Einstellung zu Geld und Besitz, dass es Johannes dem Täufer unmöglich war, über die richtige geistliche Haltung zu sprechen, ohne etwas über den Umgang mit Geld und Besitz zu sagen. Und eine bekannte Stelle dazu steht auch in Lukas 19, die kennen wir alle sehr gut, Zachäus, der kleine reiche Zöllner, und der Jesus einfach kennenlernen wollte und deswegen auf den Baum stieg. Und da steht, er stieg eilend herunter vom Baum und nahm ihn mit Freuden auf, Jesus. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Da schwingt also eine ganze Menge an Freude auch mit. Geld will er geben, vierfach, beziehungsweise die Hälfte seines Vermögens will er den Armen geben. Und vierfach, wenn er betrogen hat. Und das war sozusagen die Reaktion auf das Zusammensein mit Jesus. Ja, Jesus war ja einfach zu ihm gekommen, die haben zusammen gegessen, er hat ihn kennengelernt und die Reaktion sah so aus. Und wie reagiert Jesus dann? Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und Heil hat auch was zu tun mit Heilung des Herzens. Also die neue Einstellung von Zachäus zeigt, zum Thema Geld zeigt, eine Umgestaltung seines Herzens letztendlich. Und genauso ist es bei den ersten Christen in Jerusalem. Die verkauften alles selbstlos, um das Geld den Bedürftigen zu geben. Und da steht Apostelgeschichte 2, 44, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und Apostelgeschichte 4, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und man gab jedem, was er nötig hatte. So, sowohl bei dem Text von Zachäus als auch aus der Apostelgeschichte von den ersten Christen kann man zwischen den Zeilen eigentlich ganz gut spüren, dass das Weggeben von ihren Gütern, von ihrem Geld auch Freude verursacht. Und dazu gibt es auch eine Studie, die Harvard-Universität gemacht hat, mit einer Forschergruppe. Und zwar haben die gesagt, es macht einen Unterschied aus für das eigene Wohlbefinden, ob ich Geld gebe für mich, also ob ich selbst Geld ausgebe für was Schönes oder ob ich das Geld für jemand anders gebe. Und zwar bin ich glücklicher, wenn ich, es war eine Glücksforschung, ja, ich bin glücklicher, wenn ich das Geld für jemand anders geben kann. Und so sagt auch Jesus zu uns Reichen Folgendes. Zum einen, genau, das ist übrigens eine interessante Stelle. In Apostelgeschichte 20, Vers 35 sagt Jesus was. Ja, Das ist nämlich das Letzte, was Jesus sagt, beziehungsweise es wird ihm in den Mund gelegt, dass er es gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Scheint was ganz Wichtiges zu sein, so hat steht es da als letztes Wort von Jesus auf der Erde, wohlgemerkt, anscheinend. Okay. Gut, was uns berichtet ist zumindest. Doch zurück zur Frage, die wir uns stellen müssen. Für uns Christen ist die Antwort allerdings klar. Und zwar, jetzt habe ich hier eine andere Folie. Okay. Also, wir waren ja im Matthäus 6, Vers 21 und kurz danach steht das bekannte Wort, dass wir unter einer Macht stehen, und zwar entweder der Macht des Geldes oder der Macht Gottes. Da steht nämlich, niemand kann zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und für das Geld leben. Luther übersetzt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, und was, wer oder was ist jetzt Mammon? Mammon ist nicht der Besitz, sondern der Besitz, auf den man sich verlässt, der unser Herz ergreift, ja, der sozusagen von uns Besitz ergreift. Die Frage, die wir uns stellen sollten, wer oder was ist unser Schatz? Worauf oder auf wen verlassen wir uns? Ist es Gott selbst oder ist es doch eben eher das Geld? Was natürlich hier in unserer Gesellschaft das Allbestimmende ist, ne? Auch im Fußball. Ne? Die guten englischen Mannschaften, die jetzt da im Finale stehen, der Euroleague und auch der Champions League, die haben ganz viel Geld von irgendwelchen Scheichs bekommen. Ja? Also das heißt, wir können uns kaum noch frei entscheiden und das Geld scheint heute das Allbeherrschende zu sein. Deswegen sagt Jesus auch, ihr kennt das Gleichnis vom Kamel. Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher, und wir können davon ausgehen, dass wir gemeint sind, wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr komme, als ein Reicher ins Reich Gottes. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wobei man sagen muss, das Kamel, das kann sich ganz klein machen. Das kann sich so auf die Knie begeben und kommt dann auch durch ein ganz kleines Tor hindurch, das Nadelöhr genannt wurde. Das war das kleinste Tor in Jerusalem. Aber man muss sich eben doch deutlich klein machen, um dann ins Reich Gottes zu kommen. Jetzt habe ich einen kleinen Exkurs. Und zwar sind wir Gott sehr, sehr wichtig. Und zwar sind wir der Schatz Gottes. Und das kann man lesen in dem Text, den vorhin auch der Peter schon uns vorgestellt hat, nämlich Matthäus 6 auch wieder. Da steht, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Ihr seid ihm doch viel kostbarer als sie. Und schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Selbst Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so herrlich gekleidet wie sie. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Ja, und zu diesem Text gibt es auch ein sehr schönes Lied der Gruppe Iona. Das ist zwar schon über 25 Jahre alt, da merkt man dann, wie alt ich schon bin, aber das ist so gut und hat genau diesen Text, nämlich aus Matthäus 6, Vers 26 bis 32, und es wird auf Gott bezogen, das heißt, der Schatz, den Gott hat, das sind wir. höre und was mir immer wieder kommt, wenn ich an Gott denke, weil das ist das, dass Gott derjenige ist, der auch gerne gibt. Er gibt uns auch nicht wenig, sondern überfließend Maß. Und wir sind schöner gekleidet als Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit. Und das ist das, was wir von Gott erwarten dürfen, dass er wirklich seinen Kindern das Beste gibt. Und so sollen wir auch sein. Das soll unser Vorbild sein. Und jetzt habe ich hier leider mein Skript an der falschen Stelle. Entschuldigung. Ja, also zurück zu der Frage, die wir uns stellen müssen. Für uns als Christen ist ja die Antwort klar auf diese Frage. Wer ist unser Schatz? Ist es Gott oder ist es mein Besitz, mein Lebensstandard oder mein Luxus? Nur der allmächtige Gott hat das Recht, allein unser Herz zu beanspruchen und zu besitzen. Und er möchte der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Und wir haben einen sehr interessanten Bibelvers von Salomo. Salomo war seinerzeit der reichste Mann der Welt. Und der muss es wissen, wenn er Folgendes sagt: Bemühe dich nicht, reich zu werden, erspare deine Klugheit. Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da, denn er macht sich Flügel wie Adler und fliegt gen Himmel. Also das muss man sich einfach mal realistisch vorstellen. Ja. Du kaufst dir irgendwas ganz, ganz Wertvolles, was Besonderes, und auf einmal fliegt es weg und das war's. Weg ist es. Ja. Er ist nicht mehr da, fliegt gen Himmel und ja, für uns jedenfalls hier nicht mehr verfügbar, sagt er. Und bemühe dich gar nicht erst, reich zu werden. Und Jesus sagt dazu Folgendes. Es geht um das richtige Schätze sammeln. Und zwar sagt er, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ja, Jesus ermahnt uns hier sehr nachdrücklich, keine Reichtümer auf der Erde zu sammeln, und aus dem einfachen Grunde, dass sie einfach keinen Bestand haben. Ja, wir können sie sowieso nicht mitnehmen, wenn wir mal sterben. Aber auch hier schon, ihr kennt es sicher, wenn wir was haben, dann kann es geklaut werden, dann geht es kaputt, dann ist es doch nicht so schön, wie wir gedacht hatten. Ja, und dann ist es einfach weg. Irgendwann. Reichtum ist also vergänglich und unsicher. Und ein weiteres wichtiges Wort steht in 1. Timotheus 6, 17 bis 19 an uns Reiche. Der Reichtum an sich ist nämlich gar nicht unser Feind, sondern den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Also hier geht es um Schätze sammeln schon für die Zukunft. Und unsere Zukunft ist hoffentlich für alle im Himmel. Und wie der Himmel sein wird oder unsere Zukunft aussehen wird in der Ewigkeit, das hängt auch davon ab, wie wir geben. Weil wir geben, wird die Ewigkeit für uns anders aussehen, ja, als wenn wir nicht geben würden. So heißt es zumindest in der Bibel, und zwar für andere und für uns. Also wenn wir anderen was zur Verfügung stellen, von unseren Zeit, Geld, anderen Dingen, Weisheit, dann wird das eine Auswirkung haben, eine Auswirkung, die wir erst, wenn wir mal vor Gott stehen, vor Jesus stehen, dann auch wirklich wissen. Und Gott möchte uns zu Menschen machen, die ein klares Bild von der Ewigkeit haben. So klar, dass sie Geld, Zeit und Gebete nur noch für das investieren wollen, was Ewigkeitswert hat. Und da hatten wir auch vor kurzem eine Predigt schon von dem Peter Kroker, dass wir Dinge tun wollen, die jetzt nicht nur Auswirkungen auf diese kurze Zeit, die wir hier auf der Erde sind, haben, sondern wir wollen auch Dinge tun, die für die Ewigkeit Relevanz haben. Und was ist das dann? Was hat für die Ewigkeit Relevanz? Jesus sagt, wer irgendeinem dieser Kleinen, damit meint er die Menschen, die vor ihm waren, wer auch immer das war, also die nicht viel hatten, auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Und den Lohn konnten natürlich nicht die Armen geben, sondern den Lohn, den wird uns Gott mal im Himmel geben. Und Jesus bereitet uns ja eine Wohnung vor. Und ich bin mal gespannt, wie die aussehen wird. Aber es wird auch interessanterweise noch was anderes geben, nämlich ein Gedenkbuch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. In Malachi 3, Vers 16 steht, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. So. Also Schreiberling im Himmel und der alles notiert. Und warum? Weil das nämlich alles nochmal vorgelesen werden soll. Ja. Und zwar wird sicherlich, wenn es vorgelesen wird, Freude im Himmel sein, wenn die Gerechten oder die Geschichten vorgelesen werden, die unsere Freizügigkeit unter Beweis stellen. Es wird auch für uns eine Freude sein, Leute zu treffen, die durch unsere Gaben gesegnet worden sind. Ne? Wenn wir gespendet haben, zum Beispiel im Missionswerk, wir wissen ja gar nicht, was das so alles bewirkt hat. Und das werden wir dann vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher mal hören, weil es nämlich vorgelesen wird. Steht alles in diesem Gedenkbuch. Ja, nochmal ein paar wichtige Gedanken im Zusammenhang mit dem Geben. Und zwar ist es letztlich so, dass alles ja Gott gehört. Das steht in Hiob-Brief, nicht Hiob 41, Hiob-Buch. Da sagt Gott, alles gehört mir. Und zwar alles, wir selbst natürlich, aber auch unser Geld, unser Portemonnaie. Ja, und da ist es ganz hilfreich, so hat zumindest dieser Randy Alcorn, der hat dieses Buch geschrieben, sich ein kleines Zettelchen in seinen Geldbeutel zu tun, das uns einfach erinnert, dass unser Reichtum oder unser Geld letztlich Gott gehört. Und dann können wir uns überlegen, ja, das ist was, was ich mir anschaffen will, weil das Gott bestimmt gut findet und das vielleicht doch eher nicht, weil das nicht in seinem Sinne sein könnte. Also es ist so ein kleiner Denkanstoß, bei allem, wo ich Geld ausgebe, mal drüber nachzudenken, ist das wirklich wichtig, muss ich das haben oder hält mich das vielleicht eher ab, bei Gott zu sein? Ja? Das ist ja so eine Frage, die man sich ruhig stellen sollte. Und dann hat man auch mehr zum Geben zum Beispiel. Geben, das ist jetzt ein weiterer Punkt, das sagt der Randy Alcorn, lässt sich mit nichts anderes vergleichen, also die Freude daran zu geben. Das Einzige, womit er das vergleicht oder vergleichen kann, ist die Freude, die er hat, wenn er jemand zu Jesus führt. Ja? Und ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, das ist eine ganz, ganz tiefe Freude. Und wir haben diese Freude ansatzweise auch schon erlebt in unserer Sammlung, die wir spontan ja für die Heide und für die Fluchtopfer in Mosambik gemacht haben. Da hatten wir spontan 1100 Euro, glaube ich, zusammen gesammelt an einem Sonntag. Und das war genau die Summe, oder fast genau, es war sogar ein bisschen mehr, aber die Summe, die die Heide kurz vorher für Medikamente schon ausgegeben hatte. Ja, im Glauben, dass Gott sie versorgen wird. Und die 1100 waren genau die Summe, die jetzt nach dem Abzug von irgendwelchen Prozentsätzen, so ein Levi-Prozentsatz, ja, dass hier die die Missionsgesellschaft Globe Mission dann abgezogen hat, und dann kam genau dieser Betrag, 1000 und ein paar Euro zusammen, die Heide da ausgegeben hatte. Also sprich, es ist, Gott hat ganz schön vorgesorgt, und er hat uns auch, die wir ihn gefragt haben, was wir geben sollen, diese Summe ins Herz gelegt, dass das zusammenkam, was wirklich Not gelindert hat und die Flutkatastrophe hier gemildert hat, zumindest in dem Bereich, wo die Heide tätig ist. Geben verleiht auch unserer Beziehung zu Gott neue Dynamik. Geben bringt uns näher zu Gott. Wir werden ihm ähnlicher, dem Geber aller Gaben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott ist, gibt über die Maßen. Und das ist, feiern wir in verschiedenen Riten. Auch die Juden zum Beispiel, die feiern den Schabbat. Und während der Schabbatfeier wird ein Glas Wein gefüllt. Und es wird so gefüllt, dass es überfließt, um einfach zu zeigen, Gott schenkt sich über die Maßen, überfließend. Und wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, dann geben wir. Oder andersrum, geben bringt uns näher zu Gott. Geben ist letztendlich auch eine Form des Gotteslobes. Und dass wir damit ausdrücken, Herr, wir haben dich lieb. Wir geben, wie du dich auch gegeben hast. Wir folgen dir nach. Als deine Jünger. Ich möchte jetzt nochmal die wesentlichen Aspekte der Predigt zusammenfassen. Irdischer Reichtum und Besitztum sind flüchtig, sie haben keinen Bestand. Wenn ich sterbe, werde ich nichts mitnehmen können, und vielleicht sind auch die Kinder, die Erben, gar nicht so erfreut, wenn sie so viel Geld bekommen, wer weiß. Irdischer Reichtum kann mich gefangen nehmen. Wir kreisen um unsere Besitztümer. Das ist natürlich so, nämlich je mehr wir haben, desto mehr haben wir zu hüten, zu verwalten und auch zu verlieren. Ja, das hat mal ein Milliardär gesagt, wenn du 20 Millionen Euro hast, dann bist du so verzweifelt, weil du musst irgendwie sehen, wie du das irgendwie vernünftig anlegst und es nicht verloren geht, und du hast ständig, kreist du um dein Geld. Das ist also gar nicht so lustig. Geben bringt auch Freiheit, nämlich die von der Faszination des Besitzes ausgehende Macht, die wird durchbrochen durch Geben. Mein Verstand wird klar, ich erkenne, dass Gott der Besitzer ist, ich sein Verwalter und die anderen Nutznießer dessen, was Gott mir anvertraut hat. Ja, geben macht Freude, das kann man überall entdecken, wenn man es ausprobiert. Und da gibt's Leute unter uns, die haben da ein bisschen mehr Erfahrung als ich, zum Beispiel die Unsinns. Das ist mir immer ein großes Vorbild. Ja, wenn sie geben, dann macht es Freude, dabei zuzuschauen. Also man merkt es, dass sie darin Übung haben, und auch einige andere, wie wir gesehen haben in der Bausammlung, dass manche von euch wirklich großzügig gegeben haben und immer wieder geben. Vielen Dank dafür nebenbei. Ergeben hat im Vertrauen in Gott, unserem Versorger und dem Liebhaber unserer Seelen zu tun. Er hat verheißen, mich zu versorgen wie die Vögel unter dem Himmel, ohne Maß. Das haben wir gehört. Geben verleiht auch meiner Beziehung zu Gott neue Dynamik. Und unser Gott ist ein freigebiger Gott. Wir wollen von ihm lernen und Jesus immer ähnlicher werden. Das ist der Jüngerschaftsgedanke, den wir auch im Jüngerschaftsteam, während des Zukunftsteams ein bisschen bedacht haben, und wo wir einfach von Jesus noch mehr lernen wollen. Zu guter Letzt, was können wir denn tun, um unseren Gebenstandard zu erhöhen? und so einen gebenden Lebensstil zu entwickeln. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und uns auch ermutigen, je nach Maß unseres jeweiligen Vertrauens zu geben. Ja, also wenn wir Gott stark vertrauen, dann werden wir auch mehr geben können. Wenn das Vertrauen noch klein ist, das macht überhaupt nichts, dann fangen wir einfach klein an. Und es ist so eine Schule, durch die wir gehen. Je weiter wir mit Gott unterwegs sind und je mehr wir auch im Geben geübt sind, desto leichter fällt es uns. Und Gott verurteilt uns nicht, wenn wir noch nicht so weit sind, wie die Geschwister, die das geben und die damit verbundene Freude und Freiheit schon lange kennen. Und wir sollten Gott fragen, was wir mit dem Geld, das uns anvertraut ist, also mit seinem Geld tun sollen, was wir einkaufen sollen, für uns behalten sollen und was wir aber weggeben sollen. Also sprich, es ist auch Gott wichtig, dass wir Dinge für uns behalten. Nur können wir ihn fragen, was ist eigentlich das richtige Maß, was soll ich für mich behalten? Und Jim Elliot nennt uns einen Prüfstein, das ist ziemlich heftig. Der Jim Elliot, der ist selber von Indianern ermordet worden in Ecuador im Alter von 28 Jahren. Und der hat aber in seinem Leben ganz viel wichtige Dinge geschrieben schon. Unter anderem, wenn du etwas besitzt, was du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Also wichtig ist mir, uns gegenseitig zu ermutigen und zu erzählen von unseren Erfahrungen im Geben. Lasst uns es einfach einüben in der Gemeinde. Wenn wir uns in aller Demut die Geschichten erzählen, die wir mit dem Geben erlebt haben, könnte das dazu beitragen, dass unsere Gemeinden immer besser werden im Geben. Zum Beispiel könnte man das in einem Projekthauskreis ja mal starten. Das war auch schon mal angedacht zum Thema einfacher und alternativer Lebensstil. Ja, da hatte zumindest der Peter mal Gedanken zu. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, ja, ob das noch Zeit findet in deinem Plan. Also das ist zumindest mal eine ganz spannende Sache, wenn man als Hauskreis sich überlegt oder Start-Stopp-Gruppe kann man sagen, also wenn man sich für ein Jahr mal zusammentut, für eine gewisse Zeit, um zu überlegen, wie kann man seinen Lebensstil so anpassen, dass es Freude macht und man doch eine ganze Menge noch zusätzlich zu geben hat. Also man kann ja, wir hatten das Buch einfach zusammen gelesen, kann ja doch einiges in seinem Leben ändern und ohne dabei, dass es uns schlechter gehen würde, sondern im Gegenteil. Sondern befreiter können wir dann leben, wenn wir uns einfach mal ein paar Gedanken machen. Es ist nicht einfach, das Geben zu lernen, ja, das gebe ich zu. Also das fordert natürlich auch Mut, aber je mehr wir üben, desto besser werden wir darin. Und zu allerletzt nehmen wir Christi Aufforderung zum Geben uns zu Herzen, gebt und es wird euch gegeben werden, steht in Lukas 6. Gott gibt uns mehr, als wir brauchen, damit wir geben können, und zwar großzügig, wie er selbst ist. So, und hier zum Schluss noch ein Bild zu unserer Bausammlung. Ja, die schlechte Nachricht ist, das Geld ist noch in unseren Taschen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so schlecht ist, aber wir haben jedenfalls genug Geld. Und das ist aber hier gar nicht das Thema meiner Predigt gewesen, wie ihr gemerkt habt, sondern es war grundsätzlich eine Ermutigung, einfach Gott zu fragen, was wir mit seinem Geld machen sollen. Ja. Und da ganz gezielt mit seinem Geld, mit seiner Zeit, die er uns zur Verfügung gestellt hat, ihn fragen und uns gegenseitig ermutigen, unseren Gebensstandard zu erhöhen. Amen.